Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Auch wenn man sie manchmal das nicht wahrhaben will. Zum Beginn vom Gottesdienst möchte ich jetzt noch, nicht Beginn, zum Beginn meiner Predigt möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du für jeden von uns was vorbereitet hast, dass du uns alle berühren willst und dass du zu uns sprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das empfangen können, was du sagen willst. Und dass all das, was vielleicht Unruhe bei uns bewirkt, du nimmst in deiner Gegenwart. Weil bei dir dürfen wir unsere Sorgen abgeben, unsere Lasten abgeben. Und wissen, sie sind da gut aufgehoben und du bist da und du bist treu und du bist gegenwärtig. Segne die gemeinsame Zeit. Wirke du in unserer Mitte. Amen. Ich bin jemand, der nicht gerne negativ auffällt. Ich weiß nicht, geht es jemandem sonst noch so wie mir, der sagt, negativ auffallen, nicht so meins, positiv okay, aber negativ nicht unbedingt. Das ist zum Beispiel, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, weil ich will nicht von anderen beurteilt werden, wenn ich da Übungen mache. Ich mache zu Hause mein Homeworkout mit einem Video und die ist voll motivierend und die sagt nie, Silvia, du machst das falsch. Es ist auch zum Beispiel da im Lobpreis, ich stehe in der ersten Reihe und ich bin jemand, der sich gerne bewegt, aber nicht unbedingt Rhythmusgefühl hat. Und das ist dann auch immer, da bin ich so in einem Zwiespalt drinnen, was hinter mir stehen viele Leute, was denken sie die? Oder bringe ich jetzt die Lobpreisleiter durcheinander, wenn ich da falsch mich bewege? Habe ich auch schon Feedback gekriegt, aber sie müssen einfach musikalisch genug sein, um mich auszuhalten. Bei mir war es auch so, als meine Kinder noch kleiner waren und öfter mal auch ein bisschen Korrektur brauchten. In der Öffentlichkeit habe ich sie immer viel freundlicher geschimpft wie zu Hause. Kennt das auch jemand, dass man zu Hause, da packt man mehr aus, aber in der Öffentlichkeit. Möchtest du dir nicht auch mal überlegen? Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich falle nicht gerne negativ auf. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann ist es heute vielleicht für uns herausfordernd auch. Dann, wo es mir wurscht ist, wie Leute über mich denken, und vielleicht geht es dir auch so, ist, wenn die Emotionen so richtig stark sind. Also wenn ich so richtig wütend war, dann war mir das auch wurscht, wenn andere Leute zugeschaut haben beim Kindererziehen. Okay? Also wenn die Emotion super stark ist, oder wenn du voll verzweifelt bist, also so richtig verzweifelt, ist auch wurscht, oder wenn du super, super glücklich bist, dann kann es auch mal das Juhu rauskommt. Gell? Dann, wenn es so richtig starke Emotionen sind, würde ich sagen, trauen wir Österreicher uns das auch zu zeigen. Aber wenn es nur irgendwie kontrollierbar ist, dann versuchen wir, das bei uns zu halten. Heute in meinem Bibeltext geht es nämlich um einen Mann, der war das wurscht, dass er negativ aufgefallen ist. Dem war das sowas von egal. Und ich habe mich gefragt, war es ihm einfach immer egal? Oder war er in dem Moment einfach so verzweifelt? Wir wissen es nicht, das sagt uns der Bibeltext nicht. Aber das Interessante ist, indem er negativ aufgefallen ist, so mutig war, negativ aufzufallen, hat sich sein ganzes Leben verändert, nicht nur 180 Grad, es hat sich so verändert. Und wäre ja nicht so mutig gewesen und sagen, es ist mir egal, was jetzt die anderen denken, wäre sein Leben vielleicht nie umgedreht worden. Und das ist etwas, wo man gedacht hätte, das will ich mich herausfordern lassen, dass ich weniger auf das schaue, was andere denken und mehr auf das, was vielleicht gerade dran ist. Ich rede heute von Bartimäus. Manche von euch kennen den Namen schon, ist ein blinder Bettler in der Bibel, der von Jesus geheilt wird. Wir sind in der Serie Ostern, gewagte Liebe. Und da möchte ich jetzt kurz noch mal einen Überblick geben, was wir bisher gehabt haben. Die erste Predigt war, Jesus liebt dich wirklich. Und das bisschen geht so fort, weil Jesus dich liebt, haben wir letztes Mal gehört, konfrontiert er die Religiosität. All das, was toter Glaube ist, konfrontiert Jesus, weil er dich liebt, weil er dich nicht da drinnen stecken lassen will. Und heute ist, weil Jesus dich liebt, konfrontiert er Krankheit und Gebrechen. Und das werden wir sehen. Wir schauen lauter Bibeltexte an, die kurz vor der Kreuzigung sind. Und das jetzt von Bartimäus ist das letzte Wunder, von dem der Evangelist Markus schreibt. Jesus war unterwegs von Galiläa im Norden, da kann man auch gerade, das ist Israel, im Norden oben ist Galiläa, da war Jesus sehr viel, viele seiner Jünger sind aus Galiläa, See Genezareth. Und er ist dann am Jordan entlang, das ist dieser schwarze Strich in der Mitte, dieser Fluss, runtergegangen, um dann Richtung Jerusalem zu kommen. Und da seht ihr eingezeichnet Jericho. Das ist eine Stadt in der Nähe vom Jordan, eine Palmenstadt. Und das Besondere an Jericho ist, es liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn ich das richtig weiß, ist das der tiefste Punkt unserer Erdoberfläche. Da ist Jericho. Und in dieser Stadt lebte dieser Bartimäus. Und wenn du jetzt als Jesus unterwegs bist und sagst, ich muss nach Jerusalem, dann gehst du von Jericho Richtung Jerusalem, das ist auf der Karte, man sieht unten, was 20 Kilometer sind, Fußweg circa 25 Kilometer und 1000 Meter Höhenunterschied. Und es ist jetzt keine schön geschotterte Forststraße gewesen von Jericho rauf nach Jerusalem. Und in unserem Text, das werdet ihr gleich hören, heißt, Jesus ist mit einer großen Menschenmenge gegangen. Das heißt, Pi mal Daumen wird er 10 Stunden unterwegs gewesen sein von Jericho nach Jerusalem. Und du weißt, heute habe ich so richtig einen Hatscher vor mir. Und jetzt gehen wir es endlich an und sobald es losgeht, wirst du schon unterbrochen. Also wenn du das Gefühl hast, heute habe ich so viel zum Tor, ist nicht Unterbrechung vielleicht unbedingt das, was du gleich am Anfang willst. Da ist jetzt unser Bibeltext, den wir anschauen werden. In Jericho, am Beginn der Reise von Jericho rauf nach Jerusalem. Wir sind in Markus Kapitel 10, genau, ab Vers 46 lese ich vor. Ich lese den ganzen Text einmal durch, der ist nicht so lang und nachher werden wir uns den noch ein bisschen anschauen. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Ich muss sagen, die Geschichte von Bartimäus, sie ist eine meiner liebsten Bibelgeschichten. Ich liebe Bartimäus so sehr. Ich finde, er ist so cool. Und jetzt wollen wir ein paar Beobachtungen machen. Und ich habe mir gedacht, damit wir versuchen wir uns einmal ein bisschen in Bartimäus hineinzuversetzen, wie es dem wohl gegangen ist. Und deswegen habe ich mir da eine Decke mitgenommen, weil er hat einen Mantel angehabt. Er wird wahrscheinlich am Straßenrand gesessen sein. Und wenn du mich jetzt nicht mehr gut siehst, Bartimäus ist auch immer übersehen worden von den Leuten. Die sind gegangen, die Köpfe weit oben und den blinden Bettler, auf den werden nicht alle so geschaut haben. Und er sitzt dann so auf seiner Manteldecke, die haben ja damals so Manteldecke gehabt, das war sein Arbeitsplatz, mit der hat er geschlafen drauf, hat er sich zudeckt und da ist er gesessen und es ist jetzt das Gebiet dort ist sehr trocken, das heißt, er ist auch im Staub gesessen, die Leute sind vorbeigegangen und er ist im Staub gesessen, er war blind, er hat nichts gesehen und hat immer gehorcht, höre ich Schritte und wenn ich Schritte höre, dann frage ich, hast du ein paar Münzen für einen armen blinden Bettler? Und ich bin angewiesen auf das Mitleid dieser Leute mit mir, die mich da sehen. Und das ist seine Lebenswelt. Als blinder Bettler kommst du nicht nach Jerusalem. Den Weg rauf machst du nicht als Blinder. Das war seine Lebenswelt. Er war, weiß ich nicht, ob er angewiesen war, dass Leute ihn hergebracht haben oder ob er den Weg alleine gefunden hat zu seinem Arbeitsplatz, wo er dann Stunden gesessen ist und gehofft haben, dass ihm die Leute genug geben, dass er überleben kann. Und er sitzt an diesem Tag da und es kommt bald das Passafest und da gehen ganz viele Leute von Jericho rauf nach Jerusalem und er weiß, hey, ich habe Chancen, es ist ein religiöses Fest, vielleicht sind die Leute großzügiger, vielleicht kriege ich so viel, wie weiß, vielleicht wollte er sich einfach nur einen neuen Mantel wieder mal leisten können oder so. Und er sitzt da und will betteln und dann hört er, Da sind aber so viele Füße auf einmal. Das sind zu viele. Was ist da los? Da muss irgendwas sein. Und er versucht, jemanden aufzuhalten, fragt, hey, was ist da los? Und er hört, Jesus von Nazareth kommt vorbei. Und er hat von Jesus schon gehört gehabt. Er hat Jesus noch nie gesehen. Er hat noch nie ein Wunder von Jesus mit eigenen Augen gesehen. Er hat ihn wahrscheinlich nie predigen gehört. Aber er hat Geschichten über Jesus gehört. Er hat gehört, dass dieser Jesus Kranke heilt, Tote auferweckt, Blinde sehend macht. Und das alles hat in ihm Hoffnung bewirkt. Er, der da gesessen ist und ausgegrenzt war, es ist auch voll spannend. Markus anonymisiert normal die Leute in seinem Evangelium. Er schreibt nicht, wer das ist. Bartimäus ist Ausnahme, dass er den Namen erwähnt. Und alle Theologen fragen sich jetzt, warum steht da der Name? Und es gibt ein paar interessante Bemerkungen, die ich euch sagen kann. Ich weiß jetzt nicht, warum Markus, also wir wollen nicht zu lange uns aufhalten. Erstens, Bartimäus ist eigentlich kein Name. Bartimäus bedeutet nur Sohn von Timäus. Also er ist gerufen worden als Sohn von Timäus. Sohn, also Timäus ist griechisch und bedeutet der Geehrte. Also sein Vater hat geheißen der Geehrte, aber sein Sohn sitzt da im Staub und muss betteln. Seine Familie dürfte ihn nicht so versorgt haben, dass sie gesagt haben, hey, wir finanzieren dich durch, du musst nicht betteln. Der Sohn des Geehrten musste im Staub sitzen und betteln. Und etwas, was auch noch interessant ist, ist, Bar ist aramäisch und heißt Sohn, und Timäus ist aber griechisch. Er dürfte einen Mischnamen gehabt haben. Warum, wissen wir auch nicht. Es hat in Judäa damals schon viel griechischen Einfluss gegeben. Vielleicht bedeutet es aber auch, dass er ein Kind war von einer jüdischen Mutter und einem griechischen Vater und vielleicht deswegen noch mehr ausgegrenzt war, weil er nicht einmal ein richtiger Jude war. Kein reinrassiger Jude. Und damals waren die Leute, haben auch immer noch geglaubt, wer mit Blindheit geschlagen ist, wer mit Krankheit kämpft, ist von Gott gestraft, weil er Sünder ist. Und so sitzt jetzt Bartimäus da, ausgegrenzt von der Gesellschaft, weil die ja denken, er wäre Sünder und eventuell vielleicht nicht reinrassiger Jude oder was auch immer hinter dem Namen steckt. Markus, wir fragen dich dann im Himmel. Und hört, dass dieser Jesus kommt und er hat gehört, dass Jesus Ausgegrenzte liebt. Und das alles hat ihm Hoffnung gemacht, weil obwohl er blind war, war er nicht dumm und er kannte die Prophetien im Alten Testament. Und da steht in Jesaja 53, ab Vers 4, Gott wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen und ein Hirsch, und der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Und Bartimäus ist da gesessen und hat diese Geschichten gehört und in ihm ist eines klar geworden. Dieser Jesus, das ist der Messias, das ist der Retter, der Verheißene. Dieser Jesus ist der eine. Und obwohl Bartimäus blind war, hat er das deutlicher gesehen wie viele andere. Andere, die vielleicht sogar Wunder gesehen haben. Aber er hat gewusst, dieser Jesus ist der Messias. Und darum schreit er auch Jesus, Sohn Davids. Weil Sohn Davids war die Bezeichnung für den Messias. Und er hat erwartet, dass der Messias kommt. Und er sitzt da und schreit, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er hat mit allem, was er gehabt hat, geschrien. Und dann finde ich es voll interessant, die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die, da heißt es im Bibeltext, die fuhren ihn an und sagen, sei still. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Wollten die nicht, dass Bartimäus geheilt wird? Wollten die kein Wunder noch sehen? Ich weiß auch nicht genau, warum sie ihn angefahren haben und gesagt haben, sei still. Mögliche Erklärungen wären erstens, weil Bartimäus unwürdig war in ihren Augen, weil er Bettler war, weil er blind war, weil er vielleicht einen Migrationshintergrund gehabt hat, was auch immer, er war nicht würdig, Jesus zu stören. Das Zweite, er hat unangemessen geschrien und da meine ich jetzt das negativ auffallen. Das Wort, was da steht für schreien, ist ein Wort, das sonst verwendet wird, wie eine Frau schreit, wenn sie ein Baby kriegt. Oder das verwendet wird, wenn beschrieben wird, Dämonen sind unter Schreien ausgefahren. Das war kein nettes Huhu, Jesus, hallo. Also ich habe mit der Katrin abgemacht, ich werde das jetzt nicht vormachen, ich will euch da auch nicht überfordern und die Technik nicht. Aber er hat unangemessen laut geschrien. Ja? Und das Dritte, was ein Problem wahrscheinlich auch war, ist, dass er Wasser geschrien. Er hat nämlich geschrien, Sohn Davids. Er hat geschrien, Jesus ist der Messias. Und im selben Kapitel, selbes Kapitel, Markus Kapitel 10, heißt es nämlich in den Versen ab 32 über Jesus und seine Jünger, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Also nach Jerusalem geht man immer hinauf. Das hat nichts mit der Landkarte zu tun. Jerusalem ist der höchste Ort für einen Israeliten und da geht es immer nur hinauf. Also sie waren auf dem Weg nach Jerusalem hinauf. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was in Jerusalem erwarten würde. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zu Tode verurteilen und an die Römer ausliefern. Und ich glaube, dass diese Angst auch da war. Die Leute hatten die Hoffnung, dass Jesus die Regierung stürzen wird, die Römer vertreiben wird, das Königreich David wieder aufbaut. Aber wenn es schief geht, könnte Jesus sterben. Für sie war das, glaube ich, ein wenn es schief geht. Und deswegen haben sie versucht zu schauen, dass es nicht schief geht, sondern dass es gut geht. Aber Jesus wollte nie das römische Reich stürzen. Jesus wollte von Anfang an die Sünde besiegen und hat gewusst, da ist mein Tod unausweichlich. Und es war für Jesus da schon der Moment gekommen, wo er Messias bezeugt hat, ich bin wirklich der. Und wenn die Leute jetzt dann Angst kriegen, weil Bartimäus brüllt, so, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die fahren ihn dann an und sagen, sei leise. Dann hat jetzt Bartimäus zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, ich bin jetzt leise und ich höre auf und ich warte, wenn Jesus wieder vorbeikommt. Probier es nochmal. Aber Jesus würde nie wieder vorbeikommen. Es war die letzte Chance, die er gehabt hat. Das hat er nicht gewusst. Aber Jesus würde ans Kreuz gehen und dann war auch nicht mehr einen Zwischenstopp in Jericho machen. Und die zweite Möglichkeit, und das war das, was Bartimäus gewählt hat, er hat noch lauter gerufen. Er hat so laut gerufen, dass er die ganze Menschenmenge überbrüllt hat, dass Jesus ihn gehört hat. Und sobald Jesus ihn hört, bleibt Jesus stehen und sagt, hey, ruft Bartimäus, er soll zu mir kommen. Er war so weit weg, er hat nicht so laut gebrüllt wie Bartimäus. Er hat den Leuten gesagt, sagt Bartimäus, er soll kommen. Und dann sind die Leute plötzlich ganz freundlich, reden mit ihm, hab Mut, er hat dich gerufen, geh zu ihm. Und wie reagiert jetzt Bartimäus? In der Bibeltext heißt, er warf seinen Mantel ab, er ist aufgesprungen und er ist zu Jesus gegangen. Sein Mantel war vermutlich das Wertvollste, was er besessen hat. Aber es war gleichzeitig auch irgendwie etwas, was seine Identität definiert hat. Der Mantel, mit dem er da gesessen ist und tagtäglich gebettelt hat. Aber er ist aufgesprungen und hat das alles zurückgelassen und ist zu Jesus gegangen, obwohl er immer noch nichts gesehen hat. Bevor er Wunder war, hat er alles zurückgelassen, hat seine Identität zurückgelassen, ist zu Jesus gegangen, weil Jesus ihn gerufen hat und hat den Schritt des Glaubens gemacht. Er hat nicht seinen Mantel zusammengerafft und mitgenommen für Sicherheit, falls es doch nicht gut geht. Er hat ihn liegen lassen. Und dann kommt er zu Jesus und Jesus sagt ihm, was willst du, dass ich dir tue? Und manchmal denken sie vielleicht, na, ist das nicht offensichtlich, der ist blind? Aber es zeigt, wie sehr Jesus Bartimäus geliebt und respektiert hat. Dass er ihn fragt, was willst du eigentlich wirklich? Bartimäus hätte sagen können, ich möchte, dass meine Eltern mich wieder versorgen. Er hätte auch sagen können, predige über Großzügigkeit, damit die Leute mir was geben und ich nie wieder in mein Leben betteln muss. Oder er hätte sagen können, hey, mach, dass eine reiche Frau mich heiraten will. Das alles hat er nicht gesagt. Er hat ein ganz einfacher Bitte, er hat gesagt, ich möchte es sehen. Und ich glaube, manchmal kommen wir zu Jesus und wir würden uns zufrieden geben mit Predige über Großzügigkeit, dass ich jetzt eine Weile nicht beten muss. Wir haben kleine Bitten, aber Bartimäus kommt und sagt das Große, was er wirklich will. Jesus, ich möchte sehen. Und es ist dieser Bibeltext, was mir auch so gefällt, die ganze Heilung, es ist so schlicht, es ist kein großes Taradantam. Und Jesus sagt nur drauf, dein Glaube hat dich errettet. Du kannst sehen und du darfst weggehen. Und was noch voll spannend ist, ist, wie Bartimäus dann Jesus anspricht, als er vor ihm steht. Er sagt nicht mehr Sohn David, sondern er sagt Rabuni. Rabbi ist aramäisch und bedeutet Lehrer. Aber Rabuni bedeutet mein Lehrer. Bartimäus hat sich schon entschieden gehabt, Jesus ist mein Lehrer. Und er hat sich schon entschieden gehabt, wie er noch nicht gesehen hat. Und wenn ihr Markus Kapitel 10 lest, schaut mal, wie die anderen Leute, die mit Jesus Kontakt haben, reagieren. Und wie Bartimäus da sich so unterscheidet. Der Blinde, der noch nie ein Wunder gesehen hat, der wahrscheinlich keine Predigt gehört hat, hat so viel erkannt. Er hat gesagt, du bist mein Lehrer und ich möchte sehen. Und Jesus sagt, hey, du bist geheilt, du darfst deinen Weg gehen. Und was ich dann noch spannender finde, ist, Bartimäus entscheidet sich dann auch, was zu tun, den Weg mit Jesus nach Jerusalem zu gehen. Er hätte jeden Weg gehen können. Er hätte so viele Gründe gehabt zu sagen, Jesus, ich werde dir eh nachfolgen, aber jetzt muss ich ein bisschen was nachholen. Ich bin jahrelang im Staub gesessen. Jetzt will ich meine Eltern sehen, jetzt will ich ein Haus bauen, einen Job finden, eine Frau, Kinder, endlich mal Sex haben, was auch immer. Er hätte so viele Gründe gehabt zu sagen, Jesus, ich folge dir nach, aber erst in ein bisschen später. Aber das, was Bartimäus wollte, war, er will Jesus gleich nachfolgen. Nicht irgendwann, sondern sofort. Er hat gewusst, dass jeder Tag, wo er Jesus jetzt nicht nachfolgt, verloren wäre. Und es viel besser ist, Jesus nachzufolgen, mit ihm den Weg nach Jerusalem zu machen, um da noch verändert zu werden. Und er hat ja eigentlich nicht mehr, also Jesus kann man immer nachfolgen, aber in seiner Situation, der sichtbare Jesus, der körperlich Anwesende, war nicht mehr lang da. Was hat das jetzt nun mit dir und mit mir zu tun? Ich möchte dir auch die Frage stellen, die Jesus Bartimäus gestellt hat. Was willst du, dass ich dir tue? Wenn Jesus dich das fragen würde, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du darauf antworten? Das Spannende ist nämlich auch, dass Jesus in demselben Kapitel ein paar Verse vorher seine Jünger Jakobus und Johannes auch fragt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Er hat dieselbe Frage im gleichen Kapitel zweimal gestellt. Er hat Jakobus und Johannes gefragt und sie haben darauf gesagt, wir möchten gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir in deinem Reich haben. Bartimäus hat geantwortet, ich möchte sehen können. Und die Reaktion auf die beiden Anfragen ist unterschiedlich von Jesus. Jesus sagt zu Jakobus und Johannes, das kann er dich entscheiden, außerdem wisst ihr, um was ihr da bittet. Also das wird jetzt nicht erfüllt. Und aber Bartimäus seine Bitte erfüllt und sagt, hey, du wirst sehen. Aber was ich noch spannender finde, wie das arme Jesus die Bitte gewährt und nicht gewährt ist, Jakobus und Johannes haben nicht gekriegt, was sie wollten. Und sind Jesus nachgefolgt. Bartimäus hat gekriegt, was er wollte und ist Jesus nachgefolgt. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil Christ zu sein ist nicht immer ein Wunschkonzert. Und manchmal kann es auch sein, dass wir es denken, wenn Gott mir meinen Herzenswunsch erfüllt hat, dann brauche ich ihn eigentlich nicht mehr. Jetzt konnte Bartimäus sehen, jetzt hätte er sich selbst versorgen können, jetzt kennt er Leben, wie er vielleicht vorher geträumt hat. Aber trotzdem hat er gesagt, auch wenn ich das kriege, ich brauche dich immer noch, ich will dir immer noch nachfolgen. Und deswegen ist mein Predigt to go heute zwei Fragen. Das erste ist, was soll Jesus für dich tun? Und das zweite ist, was wirst du tun, wenn er es erfüllt? Was soll Jesus für dich tun? Und was wirst du tun, wenn er es erfüllt? Das griechische Wort für Retter, so wie wir Jesus bezeichnen, Jesus mein Retter, ist Soter und hat zwei Seiten und das ist auch in dem Text kommt das vor, das bedeutet nämlich einerseits retten, aber es bedeutet auch heilen. Und Jesus hat zu Bartimäus gesagt, dein Glaube hat dich gerettet bzw. geheilt. Und ich glaube, wenn wir an Jesus als unseren Retter glauben, dann müssen wir ihn auch an ihn glauben als unseren Heiler. Er ist gekommen, um uns auch zu heilen. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, ist er gekommen, um von dem Bösen zu erlösen. Und Krankheit und Gebrechen, das ist Teil dieses Bösen, von dem Jesus uns erlöst. Und jedes Mal, wenn wir Wunder sehen, wenn wir Heilung erleben, zeigt es, dass Jesus über das Böse triumphiert hat und gesiegt hat. Jesus hat auch seinen Jüngern immer den Doppelauftrag gegeben, geht hin und predigt das Evangelium und heilt die Kranken. Er hat nicht gesagt, predigt's nur. Es gehört zusammen. Jesus ist gekommen, um beides zu bringen. Ich habe da einen Satz aufgeschrieben. Dieses Wort Soter zeigt, dass die Rettung, die Jesus bringt, ganzheitlich ist. Er ist nicht nur der Retter unserer Seelen, sondern auch der Heiler unserer Krankheiten und unseres inneren Zerbruchs. Und das ist wahr. Er ist unser Retter, aber er ist auch unser Heiler. Wir glauben an Gott, der Wunder tut, der immer noch Kranke heilt, selbst Blinde sehend machen kann. Was willst du, dass Jesus heute für dich tut? Und was wirst du tun, wenn er es erfüllt? Das Lobpreisteam darf zu mir kommen und sich bereit machen. Wir werden heute eine etwas längere Lobpreiszeit haben. Es wird ein bisschen anders sein. Wir wollen jetzt ein Lied noch gemeinsam alle singen, wo es auch darum geht, dass Jesus unser Heiler ist. Und danach werden links zwei Gebetsteams sein, also von euch aus links und von mir aus, ja, und da rechts von euch aus auch zwei Gebetsteams. Und wir wollen während dem ganzen Lobpreis schon Zeit geben, dass ihr zum Gebet kommen könnt, weil wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und wir wollen gerade mit diesem Text, wo es um Heilung geht, auch besonders für Heilung beten. Wenn du Heilung brauchst, dann möchte ich dir Mut machen, komm. Ich habe heute Morgen für den Gottesdienst natürlich gebetet und wir haben manchmal schon erlebt, dass wir gebetet haben und nichts ist passiert, seien wir uns ehrlich. Ja? Aber ich habe das Gefühl gehabt, wie Jesus sagt zu mir, wenn ich in Person jetzt da wäre, würdest du dann glauben, dass ich die Kranken heile? Und ich habe gesagt, ja sicher. Und dann hat er gesagt, aber ich bin da. Nur weil du mich nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass ich nicht da bin. Und das möchte ich euch sagen, hey, Jesus ist hier. Jesus, unser Retter und Heiler. Das, was er damals da hat, kann er immer noch tun. Und es liegt nicht an mir, es liegt nicht am Gebetsteam, es liegt an dem Jesus, der gegenwärtig ist, der vor uns da ist. Und ich weiß nicht, warum manche Gebete erhört werden und warum manche nicht erhört werden. Manchmal habe ich echt Fragezeichen. Aber ich muss nicht wissen. Das, was ich wissen muss, ist, ich will lauter rufen, wenn es noch nicht ist, so wie Bartimäus. Der ist nicht gleich nach dem ersten Mal, er hat lauter gerufen. Und das sage ich, das will ich wissen. Wenn es nicht gleich ist, dann werde ich einfach lauter rufen und nicht aufgeben. Und den Gott, der voll Erbarmen ist, bitten, dass er eingreift in meine Situation. Und wir müssen nicht irgendein Schema richtig machen, damit Gott wirkt. Und es bedeutet nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, wenn nicht gleich Heilung passiert. Aber wir glauben an einen Gott, der Wunder tut und der jetzt mitten unter uns ist. Und ich möchte euch auch dann ermutigen, wenn wir in dieser Zeit sind, also nach dem ersten Lied, wenn die Gebetsleute da sind, denkt nicht so viel drüber nach, ob das einen negativen Eindruck auf ihn machen könnte, wenn sie da hingeht und wenn dann vielleicht ich sogar weinen muss, weil mich das emotional mitnimmt. Nehmt euch ein Vorbild an Bartimäus, dem war das so egal. Und wenn die gesagt haben, sei leise, dann hat er lauter geschrien. Kommt zu Gott, weil er ist da, er ist gegenwärtig und er will dir begegnen. Ich bete noch, dann werden wir in Lobpreis starten und nach dem ersten Lied werden unsere Beter an die Seiten gehen. Anita, kommst du noch geschwind, weil du wolltest da noch was weitergeben, machst das jetzt gleich. Genau, also Gott ist da, er will dir deine Last nehmen und er will dir Ruhe schenken und dich erquicken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du hier da bist, auch wenn wir dich nicht sehen könnten und dich so gern sehen würden wie Bartimäus, der seine Augen öffnet und dich gleich gesehen hat. Aber wir wissen, du bist trotzdem da und du bist gegenwärtig und du bist allmächtig und du wirkst. Und so kommen wir mit unseren Herzensanliegen vor dich und wir erwarten voll Glauben, dass du eingreifen wirst, weil du bist voller Liebe und du bist voller Erbarmen. Danke. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.